Freunde der seichten Unterhaltung, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zu Promille und Prozente, dem Börsenpodcast, der nicht nur informativ, sondern auch unterhaltsam ist. Also bestes Premium-Infotainment hier für euch. Ich bin Lasse, mein Co-Host Jonas ist heute leider nicht dabei, aber den werdet ihr dann bei der nächsten Folge, einer Interviewfolge, wieder hören. Heute geht es nur um einen kleinen Wochenrückblick. Und wir haben verschiedene Themen, oder ich habe verschiedene Themen für euch vorbereitet. Wir gucken einmal auf einen neuen Börsengang von eToro. Das ist eine große Social-Trading-Plattform, ein großer Rivale von Robinhood. Und eToro geht jetzt mit einem SPAC an die Börse, also mit einem Blankoscheck-Unternehmen. Wir selbst handeln unter anderem auf eToro, deswegen wollen wir da auch kurz drauf eingehen. Dann geht es um das Thema Bitcoin. Letzte Woche haben wir im Wochenrückblick über den vermeintlichen Ausbruch von Bitcoin gesprochen. Dieser Ausbruch ist nun gescheitert, also eine klassische Bullenfalle. Wir gucken, ob es trotzdem weiter bergauf geht oder vielleicht auch nicht. Dann gucken wir auch noch schnell auf Xiaomi. Dazu gab es in der letzten Folge auch ein kleines Update. Das wollen wir hier nochmal erweitern. Auch so also Alibaba gibt es ein, zwei neue Sätze. Dann etwas ausführlicher sprechen wir über das Thema Plug Power, denn dort ist es nicht nur so, dass Plug Power jetzt ja, seit geraumer Zeit ja ganz gut unter Druck steht. Plug Power ist ein Wasserstoffunternehmen, was bis vor kurzem hochgehandelt wurde. Jetzt kommen auch noch Bilanzfehler dazu und das Ganze ist eine sehr ungesunde Mischung. Das werde ich euch ein bisschen erklären. Und last but not least geht es um die Fed-Sitzung. Also die amerikanische Notenbank hat getagt am Mittwoch und die Freude darüber, über die Ergebnisse, die währte nur kurz, denn heute am Donnerstag, den 18.03. geht es hier rasant nach unten, zumindest für die Tech-Werte. Und ich spreche darüber, warum das so ist und wie es vielleicht in den nächsten Wochen damit weitergehen könnte. Zumindest ein paar Prognosen wagen wir hier. Wenn ihr dieser Podcast gefällt, dann seid doch so gut und empfehlt das weiter bei Freunden und Bekannten. Ihr könnt uns auch gerne eine Bewertung oder eine Rezension dalassen. Auf Apple zum Beispiel geht das ganz gut. Und ihr könnt uns auch, wenn ihr mögt, finanziell unterstützen, denn dieser Podcast trägt sich nur durch euch, durch die Zuhörerinnen und Zuhörer. Und dazu findet ihr alle Informationen auf promilleprozente.de. Ihr kriegt auch ein paar Gegenleistungen, wenn ihr das tut. Zum Beispiel könnt ihr den Einblick bei uns ins Musterdepot beantragen quasi. Oder es gibt eine kleine Signalgruppe, wo man sich austauschen kann. Es gibt ein bisschen Wissen zu Optionsscheinen. Also da ist für jeden und jede, glaube ich, etwas dabei. Wir freuen uns sehr, wenn ihr das tut. Ihr könnt uns auch einfach einmalig ein bisschen Geld per PayPal oder als Überweisung schicken, ganz ohne Verpflichtung oder so. Aber das hilft uns hier wirklich sehr, das Ganze weiter fortzuführen und die Arbeit da Woche für Woche reinzustecken. Vielen Dank an alle, die das schon tun. Und nun geht's los mit dem Wochenrückblick. Viel Spaß beim Zuhören. So, ihr Lieben, heute müsst ihr noch einmal mit mir alleine Vorlieb nehmen. Am Sonntag werden wir die reguläre Folge veröffentlichen, eine Interviewfolge, ein Gespräch mit, ja, das darf ich jetzt natürlich noch nicht verraten an der Stelle, aber auf jeden Fall kann ich schon mal verraten, dass Jonas wieder dabei ist. Und den Wochenrückblick, den habe ich heute mal getrennt aufgenommen und hier am Freitag veröffentlicht. Das ist auch eine Sache oder ein Vorgehen, da müsst ihr einfach bei uns ein Feedback schicken, ob ihr das ganz gut findet. Also, dass das Titelthema separat immer am Sonntag ausgestrahlt wird. Und ein Wochenrückblick, ein kurzer, kompakter Wochenrückblick vielleicht schon am Freitagmorgen. Wenn euch das gefällt, dann können wir das vielleicht öfter so machen. Dann werden die Folgen so ein bisschen entzerrt, sind jeweils kürzer und vielleicht auch ein bisschen angenehmer für euch zu hören. Aber diesmal haben wir es einfach so gemacht, weil dann zusätzlich zu dem Interview, das wir am Sonntag ausstrahlen werden, da noch den Wochenrückblick reinzuknallen, das ist einfach etwas zu viel des Guten. Also, von daher, heute müsst ihr nochmal mit mir alleine Vorlieb nehmen und ich habe den Wochenrückblick hier vorbereitet und es geht los mit einem neuen Börsengang. Wie soll es so anders sein? Ihr habt schon natürlich in den letzten Wochen immer wieder gehört, dass der neueste Schrei an der Wall Street sind sogenannte SPAC-Börsengänge. Also SPAC wird geschrieben SPAC, steht für Special Purpose Acquisition Company. Das sind Blankoscheck-Unternehmen, also Unternehmen, die gar keinen Geschäftszweck, gar kein operatives Geschäft haben, sondern einfach nur aus dem Grund gegründet und an die Börse gebracht werden, um andere Unternehmen dann im Anschluss zu kaufen und die sozusagen über diesen leeren Mantel sehr viel schneller an die Börse zu bringen, als es über einen klassischen IPO, also über ein klassisches Initial Public Offering, dafür steht diese Abkürzung IPO, möglich wäre. So, und diese SPAC-Börsengänge, die werden gerade gehypt. Die Welle schwappt so langsam rüber auch nach Deutschland. Hier gibt es auch den ersten SPAC von Klaus Hommels, bekannter Investor, Lakestar. SPAC, der dümpelt da, glaube ich, noch bei seinem Ausgabekurs rund um die 10-Euro-Marke umher. Mal gucken, wenn da irgendwas akquiriert wird, dann kann es natürlich auch schnell nach oben gehen. Aber ja, jetzt ist mal wieder ein etwas prominenteres Unternehmen übernommen worden und wird so an die Börse gebracht, nämlich eToro. eToro, kennt ihr vielleicht, ist eine Social Trading Plattform, wurde 2007 in Israel gegründet und ist mittlerweile recht groß, über 20 Millionen Nutzerinnen und Nutzer weltweit. Auch wir, Jonas und ich, sind da aktiv. Das Ganze ist echt ganz cool aufgebaut, läuft sowohl am Laptop als auch als App und wird aktuell jetzt durch diesen SPAC mit 10 Milliarden Dollar bewertet. Also schon eine ganze Menge. Financial Acquisition Corp. 5 heißt der SPAC. Die haben ja immer so absurde Namen, also irgendwelche ja, random Namen. Meistens sind die auch durchnummeriert, je nachdem, wie viel der eine Investor dann, wie viel SPACs er schon an die Börse gebracht hat. Also in dem Fall mindestens 4 andere davor, weil das ist jetzt der 5. Und der kauft jetzt eToro. Danach soll das Ganze 10 Milliarden Dollar wert sein. Ja, ist ambitioniert, aber das bietet auch so ein bisschen jetzt eine ganz gute Orientierung für den geplanten Robinhood-Börsengang in wenigen Wochen oder vielleicht im April. Mal gucken, wann das stattfindet. Ja, Robinhood stand ja auch jetzt verstärkt in den Schlagzeilen durch GameStop und die ganzen Dinge, die da drumherum passiert sind, will ich jetzt nicht näher darauf eingehen. eToro hat eigentlich bisher einen ganz guten Ruf, ist also wie gesagt auch eine Handelsplattform für verschiedene Assets, also nicht nur Aktien, sondern eben auch Indizes kann man da handeln, Rohstoffe, Kryptos. Gerade für letztgenannte, also Kryptos und Rohstoffe, nutze ich das ganz gerne. Das funktioniert meistens in Form von sogenannten CFDs. Das ist wiederum die Abkürzung für Contracts for Difference. Also es ist eigentlich so Derivate, die einen bestimmten Basiswert abbilden und die oft dann auch mit Hebel funktionieren. Und ja, mit eToro kann man ganz gut da in verschiedene Rohstoffe zum Beispiel investieren oder auch eben in Kryptowährungen. Und dafür nutze ich eToro primär. Auch Indizes kann man gut handeln, also den Nasdaq oder den DAX oder Währungspaare zum Beispiel Euro-Dollar. Also das sind alles so Sachen, die ich da ganz spannend finde. Und das, der andere Aspekt, der wirklich ganz cool ist, ist, dass es, und da kommt dieser Social Trading Aspekt rein, dass man anderen Investoren folgen kann, man kann auch deren Portfolien einsehen und man kann die auch kopieren. Also es gibt natürlich auch viele richtig professionelle Investoren, Investorinnen, die da unterwegs sind und denen man dann, deren Strategie man dann sehr transparent sehen kann. Und man kann sogar einfach deren Portfolio kopieren. Das heißt, also man, das wird automatisch genau das ausgeführt, was die dann eben in ihrem Portfolio machen. Und also das ist gar nicht so schlecht. Wenn euch das interessiert, wir haben auch einen Link in den Shownotes. Wie gesagt, wir sind mit dieser Plattform sehr zufrieden, muss man so ein bisschen reinfinden, aber hat auf jeden Fall so seine Berechtigung und bei Fragen könnt ihr uns auch sehr gerne immer schreiben, dann können wir auch einfach mal eine kleine Einführung machen oder so. Das ist alles kein Problem. In den Shownotes findet ihr den Link, das ist ein Affiliate-Link, da so viel sei gesagt. Also wenn ihr da ein Depot aufmacht, dann kriegen wir eine kleine Provision, nicht von euch, sondern von eToro. Und das hilft auch natürlich, den Podcast hier weiter zu finanzieren. Ich bin gespannt, wie das Ganze an die Börse geht und könnte mir gut vorstellen, dass das einer der prominenteren Börsengänge wird oder SPACs wird, also die dann ganz gut auch vielleicht abgehen. Aber ja, wie ich das immer handhabe, ich werde auch bei diesem SPAC erstmal an der Seitenlinie so ein bisschen verweilen und mir das Ganze anschauen, um dann eventuell vielleicht investieren, aber vielleicht auch nicht. Mal schauen. Kommen wir zum nächsten Thema. Und das ist Bitcoin. In der letzten Folge hatten wir ja kurz darüber, oder hatte ich mit euch kurz darüber gesprochen, Jonas war ja damals auch schon nicht zugegen leider, dass der Bitcoin am letzten Wochenende so ein bisschen ausgebrochen ist, über neues Allzeithoch. Dann hat er aber tatsächlich sehr schnell zurückgesetzt. Also das hat sich so ein bisschen als Fehlausbruch dann gezeigt und man spricht von einer sogenannten Bullenfalle. Also dann die Bullen springen dann ja oft auch bei so einem Ausbruch über ein neues Allzeithoch dann einfach auf den fahrenden Zug auf und spekulieren dann eben auf steigende Kurse. Und wenn der Kurs dann wieder schnell zurückdreht, dann spricht man eben von einer Bullenfalle, weil dann kann man da ziemlich schnell auf dem falschen Fuß erwischt werden, vor allen Dingen, wenn man dann mit gehebelten Positionen reingeht. Das habe ich zum Glück in dem Fall nicht gemacht, ich hoffe, ihr auch nicht. Also der Ausbruch ist erstmal ein bisschen vertagt, aber der Rücksetzer hat sich auch in Grenzen gehalten. Also der Kurs ist dann bei 53.000 Dollar wieder zum Stehen gekommen und jetzt geht es langsam, aber sicher wieder hoch und ich könnte mir eigentlich auch vorstellen, dass es dann doch recht zeitnah zu einem neuen Ausbruch und dann zu einem richtigen reicht, denn es gab auch wieder ein paar gute neue News im Laufe der Woche, zum Beispiel Morgan Stanley hat als erste große Bank an der Wall Street angekündigt, Krypto-Investments für primär vermögende Kunden, muss man sagen. Ich glaube, man muss, glaube ich, mindestens 2 Millionen dabei Morgan Stanley insgesamt haben und kann dann von diesen mindestens 2 Millionen Anlagevermögen 5% in Bitcoin oder in Kryptos investieren. Das ist also alles noch ein bisschen eingeschränkt, aber es zeigt so ein bisschen, Morgan Stanley wird jetzt nicht die letzte Großbank sein an der Wall Street, die eben solche Krypto-Investments ermöglicht. Und Goldman und JP Morgan und wie sie alle heißen, Citigroup, die werden alle folgen. Und das wiederum wird dann sehr starke positive Auswirkungen auf den Bitcoin haben und die Nachfrage da weiter anfachen. Also kurzfristig sieht es eigentlich eher weiter bullisch aus, aber ja, im Verlauf des Jahres rechne ich auf jeden Fall auch mit einem größeren Rückschlag. Und der auslösende Moment, den kann man natürlich nie genau vorhersagen. Wahrscheinlich wird es irgendwie so ein bisschen was in Richtung Regulierung Entschuldigung, sein. Das war übrigens auch einer der Gründe, warum jetzt der Ausbruch am Wochenende nicht so ganz geklappt hat, weil Indien angekündigt hat, den Bitcoin stärker zu regulieren, beziehungsweise eigentlich ganz zu verbieten. Ja, ob das klappt, auch nur technologisch klappt, regulatorisch klappt, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Und der Bitcoin-Kurs hat ja dann auch recht schnell wieder nach oben gedreht, also sich nicht sonderlich dadurch beeindrucken lassen. Aber es gibt sicherlich auch andere Möglichkeiten, da doch empfindlich das Ganze zu stören oder die Liquidität so ein bisschen zu stören, sei es nun Besteuerung, sei es nun Regulation dieser Krypto-Marktplätze, wie sie ja vor allen Dingen auch in den USA angemeldet sind. Also da wird sicherlich im Laufe der Zeit einiges passieren und das wird dann wahrscheinlich auch dazu führen, dass es mal zu deutlich größeren Rückschlägen kommt, als wir sie bisher immer gesehen haben. Aber gut, bei 1500% plus jetzt seit einem Jahr beim Bitcoin, ja, da kann man glaube ich auch nicht oder muss man nicht unbedingt traurig sein, wenn es dann auch mal eben um 50%, 60% innerhalb von ein paar Monaten zurückgeht und das Ganze mal wieder auf einem etwas entspannteren Kursniveau zu haben ist. Das wäre dann allerdings auch wirklich eine schöne Einstiegsgelegenheit für alle, die jetzt noch nicht dabei sind, denn langfristig macht das, glaube ich, durchaus Sinn. Was auch noch vielleicht eine kleine Randnotiz ist in dem Case oder in Sachen Kryptos, bei Scalable Capital, das ist ja auch ein Online-Broker, ein Neo-Broker, den wir auch selbst nutzen, neben Trade Republic, das ist ungefähr sehr gut vergleichbar mit Trade Republic, auch so vom Pricing her, von der User Experience. Die haben jetzt sogenannte ETPs handelbar. Das ist die Abkürzung für Exchange Traded Products, also es ist so ein bisschen auch wie ein ETF konfiguriert und bloß, dass es eben nicht auf einem Index oder so gehandelt wird, auf Aktien gehandelt wird, sondern auf Kryptos. Und die haben eben, glaube ich, für Bitcoin und Ethereum sogenannte ETPs aufgelegt, in die man dann also einfach über den Broker, über Scalable, investieren kann. Also muss man, sonst muss man ja doch recht umständlich hier und da noch sich bei Kryptomarktplätzen anmelden und so weiter oder eine Wallet haben. Da kann man das, wie gesagt, dann einfach über klassische Finanzprodukte machen und diese Produkte bilden dann den Kurs ab. Also wenn euch das interessiert, schaut euch das auch mal an. Scalable, wie gesagt, ist für uns eigentlich auch echt ein gutes Ding, haben wir in Benutzung. Auch da findet ihr die Shownotes oder den Link in den Shownotes. Also das finde ich ganz spannend und ich gehe mal davon aus, dass auch Trade Republic und auch andere Broker das Stück für Stück nachahmen werden. Also ETPs, das wird sicherlich eine Produktkategorie sein, die uns jetzt in Zukunft öfter mal über den Weg läuft. Kommen wir zum nächsten Thema, das können wir eigentlich recht kurz halten, weil da haben wir in der letzten Folge schon etwas ausführlicher drüber gesprochen, aber trotzdem auch hier gibt es ein ganz kleines Update diese Woche, das ich euch natürlich nicht vorenthalten möchte. Die Rede ist von Xiaomi. Da gab es ja die Gerichtsentscheidung, die ich auch letztes Mal schon thematisiert habe und die ja durchaus positiv für Xiaomi ist. Also in den USA ist das Unternehmen erstmal jetzt von der Blacklist runter gerichtlich. Auch die amerikanischen Investoren dürfen wieder kaufen und müssen vor allen Dingen nicht verkaufen ihre Anteile, wenn sie es nicht eh schon gemacht haben in den letzten Monaten. Der Kurs kam ja ziemlich weit runter. Aber da scheint jetzt so ein bisschen hoffentlich mal der Boden erreicht, der Korrektur und das Ganze orientiert sich wieder so ein bisschen nach oben. Grund zur Euphorie ist da jetzt trotzdem nicht. Das Ganze ist eben noch nicht ganz vom Eis, die Kuh da. Und auch sonst gab es ja in Sachen China-Aktien doch viel Gegenwind in letzter Zeit. Aber, also wie gesagt, Xiaomi hat sich jetzt eigentlich ganz gut entwickelt diese Woche und es gab auch starke Zahlen, Verkaufszahlen. Xiaomi ist jetzt nach Apple und Samsung die Nummer 3, was Smartphone-Produktion und Verkäufe anbelangt. Also Huawei, der chinesische Konkurrent, ist da sehr weit abgeschlagen durch diese US-Sanktionen. Und das wird auch erstmal so bleiben. Dementsprechend können mutige Anlegerinnen und Anleger unter euch vielleicht bei Xiaomi schon wieder zugreifen oder die Chance zum Nachkauf ergreifen. Ja, ansonsten, für mich ist es aktuell primär eine Halteposition. Ich investiere da oder ich stock da nicht weiter auf. Und man sollte auch da, wie gesagt, so ein bisschen die Risikostreuung vor allen Dingen und die Gewichtung im Depot im Auge behalten. Also nicht unbedingt über 3 oder 4% gewichten, das ist zumindest meine Empfehlung, so halte ich es. Denn die letzten Wochen haben ja durchaus gezeigt, dass China-Investments sehr risikobehaftet sind, vor allen Dingen was so die Regulation und die Einmischung der Regierung anbelangt. Dazu gibt es dann auch bei Alibaba noch ein paar Neuigkeiten, denn die Regierung möchte da die Abspaltung der ganzen Medienbeteiligung, zum Beispiel am Kurznachrichtendienst Weibo, das ist sogar das Twitter von China ungefähr, vorantreiben. Also die Regierung hat da tatsächlich Angst, dass da die Macht einfach bei Alibaba und Tencent einfach zu groß ist oder groß geworden ist und dass diese beiden Unternehmen einfach nicht zerschlagen werden sollen, aber zumindest hier und da wirklich Beteiligung abgeben müssen. Das Ganze zieht sich jetzt ja schon über Monate, auch betrifft auch Tencent zum Beispiel und auch JD. Also da ist in den nächsten Monaten noch einiges zu erwarten. Am Ende wird es wahrscheinlich nicht so wahnsinnig schlimm für beide Unternehmen sein, also für Alibaba und Tencent, weil sie mit ihrem Kerngeschäft, nämlich E-Commerce oder eben Social Media bei Tencent, dann E-Commerce bei Alibaba, das ganze Cloud-Geschäft, das ist eigentlich so stark und das ist dadurch nicht sonderlich beeinträchtigt. Und vielleicht wird es sogar langfristig gestärkt, dadurch, dass man eben diese ganzen Nebenkriegsschauplätze, nenne ich sie jetzt mal, diese ganzen Beteiligungen einfach mal ein bisschen neu ordnet, neu strukturiert, vielleicht auch abstößt, kann das durchaus etwas Positives haben. Und vor allen Dingen wird es dann mehr Wettbewerb geben zwischen Alibaba und Tencent, aber auch zwischen anderen Unternehmen, die da in China im Bereich Technologie unterwegs sind. Und das ist, glaube ich, erstmal nichts Schlimmes, sondern eher etwas Gesundes, vielleicht auch für die Unternehmen selbst. Wettbewerb ist immer gut, belebt das Geschäft. Aber ja, kurzfristig, wie gesagt, wird es da weiterhin vielleicht ein bisschen ruppig zugehen, was die Aktienkurse anbelangt. Und wie gesagt, die letzten Monate sind für mich so ein Paradebeispiel. Viele haben sich ja vielleicht von euch gefragt, die sind ja eigentlich recht günstig bewertet, diese China-Aktien, und da kann es ja eigentlich langfristig nur nach oben gehen. Langfristig stimme ich dazu. Das sind, glaube ich, nach wie vor wirklich sehr gute, sehr solide Aktien. Aber eben, in China gibt es eben Risiken, die es in den USA oder in Europa nicht gibt, und die muss man unbedingt auf dem Zettel haben. Und wie diese Risiken ganz konkret aussehen können, das hat sich jetzt in den letzten Wochen ganz gut gezeigt. Also, dass die Regierung sich da einmischt und dass da viele Unwägbarkeiten dann einfach sind, die man eben von außen auch nicht so richtig einschätzen kann, weil China insgesamt und auch der chinesische Markt einfach wahnsinnig intransparent ist. Und das wird sich in Zukunft auch nicht ändern. Also, das muss man immer wissen, dessen muss man sich bewusst sein, und dieses Risiko muss man einplanen. Kommen wir zum nächsten Thema, und das ist ein Hammer auf jeden Fall, muss ich sagen. Wir haben ja schon hier viel über Wasserstoff-Investments gesprochen. Wir haben ja auch schon im Januar darüber gesprochen, dass wir da die meisten Gewinne mitgenommen haben. Bei den restlichen Sachen sind wir jetzt auch mittlerweile ausgestoppt worden. Also für alle, die das Musterdepot abonniert haben, die werden das ja auch sehen. Ganz transparent, wann wir da was wie verkauft haben, beziehungsweise die Stoppkurse auch gegriffen haben. Also wir sind tatsächlich jetzt mittlerweile bei gar keinem Wasserstoffwert mehr dabei. Da sind wir auch ganz froh drum, wie gesagt. Das war ein ganz gutes Timing. Aber jetzt kommt bei Plug Power eben noch ein Klopper obendrauf. Und da schrillen bei mir tatsächlich alle Alarmglocken, denn es geht um Bilanzfehler. Zum Glück erstmal nur Fehler, also nicht Betrug. Aber ja, wo Fehler gemacht werden, da kann auch Betrug dann durchaus im Spiel sein. Man weiß das ja, wie gesagt, bei Wirecard, da ging es auch so langsam los. Ja, hier wurden ein paar Unregelmäßigkeiten entdeckt und so weiter. Und am Ende gab es einen riesen Knall und viele, viele Umsätze haben gar nicht existiert. Ich gehe mal stark davon aus, dass das bei Plug Power jetzt nicht der Fall sein wird. Aber nichtsdestotrotz geht natürlich viel Vertrauen verloren. Die Aktie ist ja eh schon in den letzten Wochen stark zurückgekommen, bis zu 50% vom Allzeithoch. Und jetzt eben nochmal in dieser Woche um gut und gerne, glaube ich, 20% nach dieser Meldung, dass KPMG da Fehler gefunden hat in den Bilanzen 2018 ins letzte Jahr hinein, bis 2020. Und da muss man jetzt erstmal abwarten, was sich daraus ergibt. Für mich ist Plug Power und auch alle anderen Wasserstoffwerte aktuell, wie gesagt, einfach kein Kauf. Bei Plug Power würde ich wirklich auch ernsthaft überlegen, also ich bin ja, wie gesagt, mittlerweile nicht mehr drin investiert, ich habe alles abverkauft schon vorher, auch vor dieser Meldung, aber für alle, die da eben noch Aktien halten, muss man, oder da würde ich ja ernsthaft mal abwägen, wenn man da noch auf guten Gewinnen sitzt, dann wäre es vielleicht jetzt mal Zeit, die zu realisieren, oder man sollte zumindest wirklich einen Stoppkurs einsetzen, weil da kann es eben durchaus auch noch schlechtere Nachrichten geben in Sachen Bilanz, und dann kann es auch wirklich schnell mal ganz weit runtergehen, und da sollte man sich wirklich absichern. Also wenn ich eins aus Wirecard gelernt habe, da habe ich ja leider auch ein bisschen Geld in den Sand gesetzt, Wenn ich eins und habe auch lange eben gutgläubig daneben gestanden und dachte, ach, das ist alles nicht so schlimm. Und wenn ich eins gelernt habe, dann ist es bei Bilanzgeschichten ganz egal, wie harmlos sie vielleicht erstmal klingen mögen. Da bin ich auf jeden Fall ganz persönlich, das ist meine persönliche Meinung, aber da bin ich dann einfach sofort raus. Also das ist mir einfach zu heikel und da gibt es einfach genug andere Aktien, genug andere Investments, die man da alternativ machen kann, die weitaus weniger riskant sind. Es gibt auch, wie gesagt, noch viele andere gute Gründe, warum ich persönlich jetzt gerade nicht mehr in Wasserstoff investiere und auch alle Positionen glattgestellt habe. Das sind zum einen die sehr, sehr hohen Bewertungen, natürlich auch die aktuelle Marktlage, ne, mit der Situation am Anleihemarkt und den steigenden Zinsen auf Staatsanleihen in den USA. Da gehe ich gleich nochmal drauf ein, in Bezug auf die Fed-Sitzung der Notenbank in den USA. Aber das setzt natürlich auch diese Aktien stark unter Druck, auch vor allen Dingen auch im weiteren Verlauf des Jahres und darüber hinaus wird das stark negativ auf diese Wasserstoff-Momentum-Werte wirken. Ganz einfach deswegen, weil diese Unternehmen sind weit davon entfernt, Gewinne zu erwirtschaften. Oft gibt es ja noch nicht mal regelmäßige Umsätze. Und das heißt, diese Unternehmen müssen sich auf Jahre hinaus über den Kapitalmarkt, auch über Unternehmensanleihen zum Beispiel, finanzieren. Wenn die Zinsen steigen, dann werden diese Finanzierungen sehr viel teurer werden als bisher. Und deswegen ist ja nicht nur Wasserstoff unter Druck, sondern auch viele andere Momentumwerte, also Unternehmen, die die Zukunft handeln, also wo wirklich in 5 oder 10 Jahren erst mit einem Break-Even zum Beispiel mit Gewinnen zu rechnen ist, wenn überhaupt. Und in so einem Marktumfeld ist mir das einfach zu heiß. Und man muss auch sagen, die Zahlen, die Ausblicke jetzt in den letzten Monaten von diesen ganzen Unternehmen, also Neil, PowerCell, Plug Power natürlich, Ballard Power, McPhee und so weiter, die wir auch alle da im Musterdepot haben, die waren alle wirklich sehr negativ, also bei weitem nicht so, wie die Erwartungen vorher waren. Und das sind, wie gesagt, für mich Gründe genug. Ich habe auch in der letzten Podcast-Folge ja schon recht ausführlich darüber gesprochen, dass es da durchaus Parallelen zum Cannabis-Hype 2018 oder 3D-Druck-Hype 2014 gibt oder eben der Solar-Hype in den 2000er Jahren. Bei Wasserstoff ist es eben so, dass diese Technologie noch sehr am Anfang ist. Die wird irgendwann eine große Rolle spielen, höchstwahrscheinlich. Kann man nicht 100% sagen, aber das ist schon recht wahrscheinlich. Aber eben nicht dieses oder nächstes Jahr, sondern in 5 oder 10 Jahren. Und dementsprechend nach dem Hype im letzten Jahr wird da jetzt, glaube ich, gerade viel Luft rausgelassen. Und ich gehe auch nicht davon aus, dass es kurzfristig wieder richtig massiv hochgeht, sondern sich eher irgendwo einpendeln wird, so ein bisschen vor sich hin dümpeln wird. Und dementsprechend gibt es da aktuell einfach bessere Investments. Bei Solar- und Windaktien sehe ich das deutlich anders. Da bin ich nach wie vor investiert. Da kann man, glaube ich, vielleicht sogar wirklich die Rücksetzer, gerade bei den solideren Werten, die auch schon Gewinne machen und ganz solide aufgestellt sind, so eine Vestas oder eine Ørsted aus Dänemark zum Beispiel, Shinji Solar, SMA Solar, also das sind alle so Werte, wo man eben ja auch ein bisschen Stockpicking machen sollte oder eben über ein solides ETF das machen kann. Da kann man sicherlich dann Kursrücksetzer auch mal zum Nachkauf nutzen oder zum Einstieg nutzen, aber auch da nicht übergewichten, wirklich darauf achten, dass das eben nicht zu groß wird, diese Position bei euch im Depot. Das wäre zumindest meine persönliche Einschätzung und meine persönliche Meinung, die ich ja gerne mit euch teile. Gut, kommen wir zum letzten Punkt, nämlich der Notenbank-Sitzung der amerikanischen Notenbank. Auf die haben alle groß gewartet, auf jeden Fall die erste Hälfte der Woche. War auch im Zeichen dieser Sitzung. Da ging nämlich nicht so allzu viel an den Märkten. Alle haben die Füße stillgehalten und haben dann darauf gewartet, was Jerome Powell und seine Kolleginnen und Kollegen da gestern am Mittwoch fabrizieren. Kurzfristig ging es dann tatsächlich sehr, sehr stark runter mit den Renditen auf US-Staatsanleihen. Umgekehrt ging es rauf bei Gold und Silber und auch bei den Tech-Werten. Der Nasdaq ging dann richtig hoch. Und ja, das hatte den Grund, dass die Fed eben ihre Wirtschaftsprognose stark angehoben hat. Also sie geht nicht mehr von einem Wirtschaftswachstum in 2021 in den USA von 4%, sondern von über 6% aus. Das ist schon echt wuchtig, das ist eine Ansage. Das sind schon fast chinesische Verhältnisse, muss man sagen. Und gleichzeitig hat sie auch die Inflationserwartung angehoben, also auf deutlich über 2%. Ja, und hat aber trotz dieser sehr optimistischen Ausblick eben ihre Notenbankpolitik nicht angepasst, denn die ist nach wie vor ultra locker. Die Fed pumpt nach wie vor sehr, sehr viel Geld in die Märkte und Ja, und die Quittung kam heute eigentlich, denn die Märkte oder viele Investoren trauen der Notenbank nicht mehr so richtig über den Weg. Und die Zinsen auf Staatsanleihen steigen dann plötzlich direkt wieder an, einen Tag später. Und der Nasdaq wird gerade richtig abverkauft, muss man sagen. Jetzt, während ich das hier aufnehme, über -3% aus dem Handel gegangen, also schon richtig wieder unter die 13.000 gerutscht. Und ja, also da bahnt sich so ein Kräftemessen zwischen der Notenbank und den Anlegerinnen und Anlegern an. Mal kurz was trinken hier. Die Stimme macht schon nicht mehr ganz mit. Und ja, und man muss wirklich so ein bisschen vorsichtig sein. Also wir haben ja auch viele, viele Nachfragen jetzt in den letzten Tagen und Wochen bekommen, ob man jetzt bei Tech-Werten wieder einsteigen kann, buy the dip etc. Das war ja auch das Thema der letzten Folge. Ja, ich bleibe bei meiner Einschätzung, dass man da wirklich vorsichtig vorgehen sollte. Und man sollte da wirklich ein bisschen Zeit investieren, um sich vielleicht mal die fundamentalen Bewertungen anzuschauen, um so ein bisschen die Spreu vom Weizen zu trennen. Also, denn dieses Zinsthema, ob das jetzt nun wirklich der Grund für diesen Tech-Ausverkauf ist oder nicht, also am Ende, wie gesagt, geht es vor allen Dingen auch um diese ganze Inflationserwartung, es geht um die Notenbank und es geht um das Vertrauen in die Notenbanken, nicht nur in den USA, sondern auch in Europa. Und das schwindet nun mal. Wir werden tatsächlich, glaube ich, eine recht starke Inflation sehen, dieses Jahr schon, vor allen Dingen in der zweiten Jahreshälfte und dann auch im nächsten Jahr. Und dann wird es wirklich ja, sehr interessant zu sehen sein, wie die Notenbanken darauf reagieren, weil sie können eigentlich nicht so richtig die Zinsen anheben. Denn dann haben die Staaten, die hochverschuldet sind, und auch viele Unternehmen ein großes Problem. Das sieht man jetzt ja schon, was auch nur bei einer, ja, das ist ja eigentlich eine Normalisierung. Also wir hatten jetzt die ganze Zeit Negativzinsen, das ist ja alles andere als normal. Und jetzt sind die Zinsen bei 1,7% auf 10-jährige US-Staatsanleihen, was ja wirklich sehr gering ist im Vergleich zu früheren Zeiten. Und trotzdem merkt man schon, wie nervös die Märkte darauf reagieren. Und das ist eben ein Zeichen, dass, ja, dass die Notenbanken sich da wirklich in eine Sackgasse manövriert haben mit ihrer Politik und dass dieses ganze Gebilde sehr, sehr fragil ist. Und aus diesem Parat oder aus dieser Zwickmühle werden sie, ja, meines Erachtens nur sehr schwer wieder rauskommen. Denn ja, sobald sie eben die Zinsen ein bisschen anpassen oder auch nur die Erwartung im Markt besteht, dass die Zinsen angepasst werden, sieht man eben, dass es da direkt dann zu ordentlichen Kursrutschen führt. Andererseits, wenn die Fed immer weiter Geld in die Märkte pumpt, also noch mehr Staatsanleihen aufkauft, um diese Staatsanleihenrenditen wieder zu drücken, dann wird das Ganze natürlich noch schlimmer. Dadurch löst sich das Problem nicht, sondern dann werden die Inflationserwartungen natürlich noch höher als ohnehin schon. Und von daher, das wird wirklich, glaube ich, ein ganz, ganz entscheidendes Thema im ganzen Jahr 2021 sein. Man kann da einfach nur sagen, immer Vorsicht walten lassen, vielleicht auch nicht alles Geld investieren, was man hat, sondern wirklich auch Cashquote hochhalten, dass man immer mal wieder etwas flexibler darauf reagieren kann, was dann halt passiert. Wie gesagt, ein bisschen Rohstoffe mit rein, ein bisschen Kryptos mit rein, das sind alles auch Sachen, die vielleicht ganz gut sind in Sachen Inflationsschutz. Man sollte Tech und Growth nicht übergewichten und wenn dann eben nur in profitable Big Tech-Unternehmen, würde ich jetzt mal sagen, investieren, also in wirklich solide, auch schon sehr profitable Unternehmen wie in Apple, wie in Amazon und so weiter. Wenn man im Tech-Bereich investieren will, dann eher in solche Unternehmen, zumal die tatsächlich eigentlich wirklich historisch sehr, sehr günstig bewertet sind aktuell. Die sind ja schon seit einem halben Jahr kaum noch gestiegen, tendieren da alle in einem Seitwärtstrend. Diese ganzen Big Tech-Unternehmen, außer Alphabet jetzt, aber die anderen und auch Microsoft ist ein bisschen gestiegen, aber alle anderen sind da eigentlich doch sehr günstig bewertet. Also das sind vielleicht dann eher Aktien, als wenn man jetzt Wasserstoff oder E-Mobility-Startups oder Cannabis oder die ganzen Specs, also das sind alle Sachen, wo ich absolut rate, die Finger von zu lassen. Das sind Aktien, die werden dieses Jahr wahrscheinlich sehr stark unter die Räder kommen und da sollte man unbedingt Vorsicht walten lassen. Umgekehrt gilt aber auch, dass man eben nicht das ganze Geld jetzt blind in Value-Aktien umswitcht, denn auch da sind viele extrem gut gelaufen jetzt seit November, ne? Also auch da sind die Bewertungen nicht mehr günstig. Es ist einfach wichtiger denn je, sich vor einer Investitionsentscheidung da mal wirklich auch die fundamentale Bewertung anzugucken und das Ganze in Ruhe zu machen, nicht alles auf einmal investieren, breit gestreut. Also alle Sachen, da wiederhole ich mich jetzt natürlich, das sind ja alle Sachen, die wir hier eigentlich fast jede Folge ansprechen, aber trotzdem uns erreichen ja dennoch immer ähnliche Fragen und da kommt dann oft auch eben raus, dass dann irgendwie ein einzelner ETF, eine einzelne Aktie sehr, sehr hoch gewichtet ist zum Beispiel oder dass nur bestimmte Branchen abgebildet sind und im Depot und andere gar nicht. Und dann ist man eben sehr anfällig für ja, für vielleicht etwas turbulentere Zeiten, so wie jetzt. Wobei man ja auch sagen muss, ja, aktuell ist einfach noch nicht viel passiert. Ne? Also DAX, DAO, diese ganzen Value-Indizes, die, ja, die laufen von einem Rekord hoch zum nächsten. Und der einzige Index oder die einzigen Branchen, die jetzt ein bisschen unter Druck sind, sind halt Tech und Momentum-Werte. Auch das wird sich, glaube ich, wieder einpendeln, wahrscheinlich sogar kurzfristig. Beim Nasdaq gehe ich nicht davon aus, dass es da weiter als 12.500 oder maximal 12.000 runtergeht und dann wird sich das Ganze auch wieder Richtung Norden orientieren. Aber wie gesagt, so eine Rallye wie im letzten Jahr, wie 2020, darf man nicht und sollte man auch nicht wieder erwarten. Das wird nicht passieren. Auch nicht und vor allen Dingen nicht bei Technologiewerten und auch bei Value-Werten nicht, sondern das wird sich jetzt alles mal wieder ein bisschen beruhigen und das ist vielleicht auch ganz gesund. Auch Rücksetzer sind gesund und mit dieser Erwartungshaltung muss man dann, glaube ich, da reingehen und nicht mit der Erwartungshaltung, dass man innerhalb von wenigen Monaten 100% Gewinn mit nach Hause nehmen kann. Das funktioniert einfach nicht. Gut, ich glaube, dann bin ich erstmal soweit am Ende. Wie gesagt, ihr habt ja das Glück, vielleicht hoffe ich mal, dass ihr es auch so seht, dass es diese Woche zwei Folgen gibt. Am Sonntag kommt die nächste Folge, dann haben wir einen Interviewgast, den ich hier an der Stelle natürlich noch nicht verrate, aber das wird, glaube ich, ganz spannend für euch. Das ist ein ganz anderes Thema, hat auch was mit Geld zu tun, aber weniger mit Aktien und mit ETFs. Also von daher seid gespannt, hört euch das mal an und ansonsten wünsche ich euch natürlich ein wunderbares Wochenende, eine wunderbare Woche. Wir hören uns dann in zwei Tagen wieder und bis dahin macht's gut. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann sehr gerne weiterteilen und unter promilleprozente.de findet ihr alle weiteren Infos. Also, bis dann, macht's gut.